Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Krimis, sie sind beliebt, viele lesen sie. Keiner schämt sich, sie zu lesen. Jean-Paul Sartre und Bertolt Brecht waren bekennende Krimileser. Brigitte Frizzoni, mal ganz allgemein zu Kriminalromanen. Sind Sie das Band zwischen ernsthafter und Unterhaltungsliteratur?
Das kann man durchaus sagen. Also der Krimi, den gibt's natürlich in literarisch ganz ausgefeilten Varianten, aber auch als billige Heftchenliteratur und ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sich diese rigide Dichotomisierung, Trennung zwischen U, Unterhaltung, E, ernster Literatur und Kultur immer mehr aufweicht.
Und Sie stecken ja sozusagen Ihre wissenschaftliche Nase in diese Kriminalromane, in dieses populäre Genre, das ja auch wichtige gesellschaftliche Debatten lanciert. Unter anderem eben das Geschlechterverhältnis und wie es sich wandelt. Und das ist ja auch heute unser Thema. Und da gucken Sie ja besonders auf den Frauenkrimi. Was lässt sich da mal so ganz allgemein sagen?
Es ist ganz spannend, wenn man die Entwicklung des Krimis anschaut, diese Zäsur in den 70er Jahren zu beobachten. Im Zuge der Frauenbewegung verändern sich auch populäre Genres. Also die Anliegen der Frauen eben überall mitzumischen, die spiegeln sich jetzt auch in der populären Literatur. Immer mehr Ermittlerinnen werden aktiv, immer mehr Autorinnen widmen sich diesem Genre, man merkt es aber auch auf dem Buchmarkt. Verlage lancieren spezifisch gekennzeichnete Frauenkrimireihen. Also im Text und um den Text herum macht sich das bemerkbar.
Werfen wir nochmal einen Blick zurück. Es gab ja schon wenige Frauen schon früher. Nehmen wir die berühmte Agatha Christie eben mit ihrer Miss Marple, von der wir ja schon hörten, dass sie nicht von irgendwelchen sexuellen Begierden gerüttelt war und deshalb wahrscheinlich besonders klug recherchieren konnte. Das war ja noch eine besondere Situation.
Das ist typisch, die Miss Marple, die wird natürlich auch manchmal als Vorläuferin der heutigen Ermittlerinnen bezeichnet, aber sie ist eben noch eine Amateurermittlerin, keine professionelle Ermittlerin. Und das ändert sich jetzt in den 70er Jahren, wo eben die Ermittlerinnen das zu ihrem Beruf machen.
Und was spielt es noch für eine Rolle, da möchte ich doch noch kurz beharren, dass sie eine ältere Dame ist, die eben nicht mehr so in Affären und so weiter verwickelt ist. Das hat sich ja auch was geändert zu heute. Warum musste die damals noch so sein?
Dieses Ausklammern der Weiblichkeit und eben der Sexualität ist wichtig, weil offensichtlich damals so diese Koppelung, eine attraktive weibliche Frau zu sein und eine erfolgreiche Ermittlerin, noch nicht im Horizont der Zeitgenossen lag.
Ein bisschen anders wurde es ja dann mit Dorothy Sayers, auch schon noch ein Zeitchen her. Die hatte eine Harriet Wayne, die auch im Amateurfach tätig war, aber schon so etwas jünger und netter anzusehen war und vor allen Dingen auch lange Zeit erfolglos von einem Mann begehrt. Was hat sich da eigentlich abgezeichnet schon?
Harriet Wayne wird jetzt tatsächlich als erste feministische Ermittlerin bezeichnet. Sie ist eine Akademikerin, sie ist also eine Vertreterin des sogenannten Oxbridge-Krimis, der angesiedelt ist eben in Oxbridge oder Cambridge. Sie ist eine Literaturwissenschaftlerin, auch eine Autorin und macht sich jetzt eben im akademischen Setting auf Spurensuche.
Ja.
Ja, also der Lord Peter Wimsey, ihr Verehrer, der ihr ständig Heiratsanträge macht, ein sehr attraktiver Mann ist, hat lange keine Chance, bis sie dann endlich zusagt.
Da haben wir also schon den Typus der widerständischen Frau, der ja in den Ermittlerinnen, die es heute so gibt, auch immer mehr zu finden ist. Darauf kommen wir noch. Aber wann kann man dieses Genre, das ja mehrheitlich in männlicher Hand war, zunehmend in weibliche? Da lässt sich ja tatsächlich, glaube ich, eine Zäsur benennen.
Ich setze die Zäsur tatsächlich in den 70er Jahren. 1972 schreibt P.D. James, die große alte Dame des Kriminalromans, mit An Unsuitable Job for a Woman, einen Krimi, wo eben erstmals eine professionelle Ermittlerin tätig ist, die Cordelia Gray. Aber wirklich boomen tut dieses Genre erst in den 80er, 90er Jahren. In den 80er Jahren kommen in den USA Krimiserien auf den Markt, die bis heute weltweit erfolgreich sind. Sarah Paretsky mit ihrer Vic Wachowski und Sue Grafton mit Kinsey Millhone. Und da kann man die Zäsur sehr genau ansetzen.
Und was hat es eigentlich mit diesen Ariadne-Frauenkrimis auf sich, die ja auch in einer ganz bestimmten Zeit, auch in einem ganz bestimmten Regal zu finden waren? Also die waren nicht irgendwie bei allen Büchern, sondern spezifisch unter Frauenkrimis zu finden?
Die Ariadne-Krimis spielen eine ganz große Rolle im deutschen Sprachraum. Also die haben den Frauenkrimi hier popularisiert. Das ist interessant zu beobachten. Meistens entwickeln sich so populäre neue Genres im angelsächsischen Raum und dann mit etwa 5- bis 10-jähriger Verspätung schwappen sie in den deutschen Raum über. Und die Ariadne-Krimis, also der Argument-Verlag, ist jetzt der erste, der, ich glaube 1988, diese Ariadne-Frauenkrimiserie lanciert. Und das hat zu einer enormen medialen Aufmerksamkeit geführt. Es gab Radioberichte, Fernsehberichte über dieses Genre und das hat diesen Popularisierungsprozess noch weiter angekurbelt.
Und das war ja einerseits Frauenkrimi und auch das Thema Lesben, Schwule wurde thematisiert.
Ganz spannend, bei den Ariadne-Krimis muss man auf die Nummern achten. Die geraden Nummern sind Krimis mit sogenannten Heteras, also mit heterosexuellen Ermittlerinnen. Und die ungeraden sind immer Lesben-Krimis, also mit einer lesbischen Ermittlerin. Und das war jetzt ganz wichtig für die Lesben-Community, endlich einmal Identifikationsfiguren in einem breit rezipierten populären Genre zu haben und so eben auch von sehr vielen Leuten gelesen zu werden.
Brigitte Frizzoni, unser Thema ist ja heute die Frauen, die Ermittlerinnen, die Mordsfrauen, wie immer wir es nennen möchten, in den Kriminalromanen. Da hat sich viel geändert. Wie nehmen nun Autorinnen die Problematik auf oder wie nahmen sie die auf, dass der prototypische Ermittler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Sie ja gerade genannt haben, 70er Jahre ein Mann war. Wie wird das umgesetzt?
Das ist wirklich lustig. Es gibt sehr viele Krimis, wo die Ermittlerin eben mit diesem Vorurteil zu kämpfen hat, dass sie kein Mann ist und deshalb sicher nicht geeignet als Ermittlerin. Das löst sie unterschiedlich. Einerseits schreibt sie sich im Telefonbuch nicht aus, also ihren Vornamen nicht aus, nennt sich M. Knight, gibt sich quasi als Sekretärin aus, die sie sich nicht leisten kann, wenn jemand anruft im Büro und lässt dann die Kunden kommen und sie dann und überzeugt sie dann, dass sie eben genau an der richtigen Stelle
können Sie
sind.
Einen Roman, einen Krimi nennen, der das...
Also ein früher Krimi ist Mississippi von Redman. Und da habe ich sogar eine Passage dabei, die ich schnell vorlesen
aus
kann.
Aus welchem Jahr ist der?
Also der ist aus 1990. Mhm. Das Telefon klingelte. Ich brauchte eine Weile, um festzustellen, unter welchem Haufen es begraben war. «Hallo, hier ist die Privatdetektei Knight», sagte ich und versuchte, wie die Sekretärin zu klingen, die ich mir nicht leisten konnte. «Hallo», kam als Antwort eine Frauenstimme. «Ich muss so schnell wie möglich Mr. Knight sehen. Es ist dringend.» Ich sagte ihr, sie solle vorbeikommen, wir hätten am Nachmittag noch einen Termin frei. Ich sagte ihr nicht, dass es keinen Mr. Knight gab. Das würde sie schon früh genug herausfinden.
Ja, das ist sehr anschaulich. Nun gibt es ja innerhalb der Kriminalromane, die Frauen schreiben, auch ganz unterschiedliche. Zum Beispiel den Psychothriller. Und ich muss jetzt sagen, als durchaus begeisterte Kriminalromanleserin sind mir die Psychothriller am liebsten. Weil so Spionage und so, das ist mir irgendwie nicht so das Wahre. Ich habe es gern mit den Abgründen und was Menschen alles in der Lage sind zu tun. Und ich meine, die gemütliche Situation, es zu lesen, erhöht natürlich noch das Lustgefühl. Also jedenfalls Psychothriller, das ist es. Und da tummeln sich ja auch viele Frauen, sowohl als Ermittlerin als auch als Autorinnen.
Der Psychothriller ist wirklich ein geeignetes Beispiel, um eben zu zeigen, was Frauen besonders interessiert, diese seelischen Abgründe, Beziehungsdelikte, hinter der bürgerlichen Fassade brodelt es, also dieser Blick hinter Fassaden in seelische Abgründe, nicht erst seit Patricia Highsmith, aber seit ihr natürlich besonders interessiert Frauen.
Was spielt eigentlich bei diesem besonderen Interesse der Frau an Psychothrillern, was spielen eigentlich Ängste für eine Rolle?
Die sind wichtig. Also diese Angst, die Frauen sehr gut kennen, zum Beispiel nachts alleine unterwegs zu sein, hinter jedem Busch lauert vielleicht etwas, die Angst um Kinder, die Angst um die körperliche Versehrtheit, also angegriffen werden, nicht kräftig genug zu sein, um sich zu wehren, die motiviert viele Leserinnen eben auch solche Psychothriller in die Hand zu nehmen.
Es gibt noch eine Autorin, die besonders so Akademiker, Kriminalromane, also die im akademischen Milieu sich abspielten, eine Amanda Cross, ich glaube, sie ist selber Literaturwissenschaftlerin und sie hat dann so im Rahmen der Universität gesehen, dass da auch nicht alle nur so edel forschen, sondern von ihrem Ehrgeiz getrieben sind, dass sie hier und da auch schon mal einen Kollegen um die Ecke bringen. Und das ist dann aber so angereichert auch mit ganz bestimmten akademischen Inhalten durchaus und auch mit einem bestimmten Blick auf Männer. Wofür stehen die?
Die Akademiker-Krimis, also Amanda Cross, die hat ja, das ist ihr Pseudonym, das war die Literaturwissenschaftlerin Caroline Heilbronn. Die kennt sich jetzt eben sehr gut in diesem hierarchischen Gebilde Universität aus und wirft einen Blick auf diese Rivalitäten und unschönen Machenschaften in den heiligen Hallen der Alma Mater.
Und was hat das so auch mit einem feministischen Blick zu tun?
Das ist natürlich, muss man auch sehen, im universitären Betrieb gab es bis vor kurzem sehr wenige Frauen als Akademikerin, als Professorinnen. Und im Konkurrenzkampf um eine Professur tun sich eben auch Abgründe auf, die mit feministischem Blick jetzt analysiert werden. Also Männerseilschaften. Die berühmte gläserne Decke, wo Frauen eben nicht weiterkommen, das thematisiert sie alles.
Gehen wir mal, Brigitte Frisoni, zu den verschiedenen Typen von Ermittlerinnen. Die sind ja nicht alle gleich. Also es gibt zum Beispiel den einen Typ, der, wo man auch so eine Rollenumkehr sehen kann. Die Frau ist sehr durchtrainiert, sie sieht gut aus, sie hat vielleicht irgendwo eine kleine Narbe, aber eine Versehrtheit, die sie adelt. Sie ist hochattraktiv und sie guckt den Mann wie ein Lustobjekt. Da hat sich ja auch was gedreht und das finde ich noch spannend.
Da sieht man jetzt eben sehr schön diese veränderten Geschlechterpositionierungen in der Populärkultur und natürlich auch in der Realität. Lange hat man auch in der Literaturwissenschaft eben vom männlichen Blick gesprochen. Also die Frau ist das Lustobjekt, das Objekt des Blickes des Mannes. Und in diesen neueren Texten von Frauen sieht man das jetzt eben wirklich, wie Sie schön erwähnen, diese völlige Umkehrung. Da wird lustvoll geschildert, die männliche Attraktivität.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, selbstverständlich habe ich da ein Beispiel.
Weil das müssen wir jetzt hören.
Das müssen wir jetzt hören. Ich habe ein Beispiel der britischen Autorin Lorne Henderson, Pretty Boy, zu Deutsch Ohne mich, Liebling. Ich gab mich dem ästhetischen Genuss hin, Hugo bei seinen Streckübungen zuzusehen. Er war so weiß, dass er sich schimmernd von der Wand abhob. Seine Haut war glatt und fast unbehaart, wie bei einer Marmorstatue. Und er hatte die festen, hohen Hinterbacken eines David, Michelangelos David, nicht Donatellos, oder der Figurengruppe namens Die drei Schatten von Rodin, die ich im Skulpturgarten des Metropolitan Museum in New York gesehen hatte. Jemand sollte dich so in Stein meißeln, bemerkte ich. Er drehte sich um und sah mich an. Immer musst du mich zum Objekt machen, sagte er. Wenn nicht zum Sexobjekt, dann zum Kunstobjekt.
Ja, Also das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, wie sich da was gedreht hat. Und seit wann kann man das so feststellen?
Das stelle ich fest, etwa seit Mitte der 1990er Jahre und vor allem im Genre der sogenannten Chick-Lit-Mysteries. Das ist eine Verbindung von Krimi und Liebeskomödie.
Da hat man das. Da ist noch was Interessantes, worauf Sie mich schon aufmerksam machten, was ich aber jetzt möchte, dass Sie uns auch sagen. Die Kriminalromane sind in der Unterhaltungsliteratur eher oben angesiedelt, Liebesromane eher unten. Was ist jetzt mit diesen Chick-Lit-Histories? Sind die so halb gut?
Es gibt beides. Also es gibt die literarisch ausgefeilten, aber sie sind tendenziell eher unterhalb angesiedelt.
Das ist noch interessant, wenn zu viel Liebe dazukommt,
dann
verliert es an Niveau.
Dann wird sofort ein bisschen an E und geht ein bisschen zu U.
Gehen wir nochmal zu den Ermittlerinnen. Die haben ja auch so eine, wenn ich das mal so nennen darf, sehr autonome Sexualität. Das sind ja solche, die, wenn sie dann überhaupt mit einem Mann mal zusammen sind, als Erste aufstehen, einen total langen Jogginglauf hinlegen und schon wieder gleich an die Arbeit gehen, während er leicht verwuschelt erwacht und sieht, die ist weg. Ist ja auch noch irgendwie was anderes.
Das ist auch eine Umkehrung. Das kennen wir ja sonst eher umgekehrt. Ganz zentral ist eben diese Autonomie. Also der Mann als Ernährer, der ist nicht mehr gefragt. Frauen können sich selbst ernähren. Er ist gefragt als Liebhaber, erotisches Objekt, auch als Freund, als Kumpel, aber nicht mehr als derjenige, von dem man abhängig ist.
Nun muss man ja sagen, dass auch die Frauen, wie hart und tough und trainiert und schön sie immer sein mögen, dass ja auch die andere Menschen brauchen. Und das haben sie ja auch. Die haben ja ganz besondere Netzwerke, diese Frauen aus den Kriminalromanen.
Also wenn man jetzt diese Ermittlerinnen typisieren möchte, dann sind das eben genau diese zentralen Merkmale. Sie sind tough, aber eben nicht mehr so unmenschlich unverletzlich wie in der Krimi-Tradition, also eher softboiled, weichgesotten als hartgesotten. Sie sind schlagfertig und zwar nicht mehr nur im Subgenre des hartgesottenen Krimis, wo das eben genre-konstitutiv ist, und sie sind vernetzt. Das ist ganz wichtig. Also sie sind eingebunden in einen Freundeskreis. Sie haben Nachbarn, von denen sie umsorgt, bekocht werden. Und dieser Freundeskreis, auch die Familie, ist nun eben wichtig, auch in der Ermittlung, wird einbezogen.
Das finde ich noch spannend, weil das ja auch, wenn wir nochmal auf die Geschlechterdebatte gucken, auch deutlich zeigt, dass Frauen zunehmend nicht auf den Mann, weder als, dass er sie im sozialen Leben unterstützt, noch als Ernährer, noch als sonst was angewiesen sind, sondern eben ein Luxusobjekt oder ein Lustobjekt. Wenn wir jetzt mit Blick auf Krimis gucken.
Wenn wir mit Blick auf Krimis gucken, ja, dann zeigt sich da wirklich diese Veränderung.
Was ich auch noch interessant finde, ist das Stichwort Kochen. Auch eine traditionell weibliche Domäne kommt auch in den Krimis vor. So wie ich es wahrnehme, sind die Ermittlerinnen eher dergestalt, dass sie, wenn überhaupt was im Kühlschrank haben, dann ist es abgelaufen. Und sie irgendwie mischen sich dann noch so was ganz Komisches, Abgelaufenes, halb Schlechtes zusammen. Sie kriegen auch Bauchweh nachher, aber sie kommen einfach nicht zum Einkaufen. Das ist so, was mir durch den Kopf geht. Da ist ja auch eine Absage an die Frau, die so nett adretten Kühlschrank zu Hause hat.
Ja, und fürsorglich für alle kocht. Wobei man schon spezifizieren muss, das ist ein Genremerkmal. Also das ist natürlich in den Krimis von Chandler schon längst der Fall. Also der Mann, der allenfalls einen Whisky im Kühlschrank hat, aber sicher nichts Essbares. Bei den Frauen fällt das jetzt natürlich viel mehr auf, weil sie eben traditionellerweise konnotiert sind als die Pflegen, also diejenige, die eben andere umsorgt, bekocht. Interessant ist aber, wenn sie dann kochen, dann auf der ganz hohen Ebene, also eben wie diese Gomio-Köche, dann haben sie eine super ausgestattete Küche, wie zum Beispiel die Kay Scarpetta von Patricia Cornwell, kaufen nur exquisite Zutaten beim Italiener und entspannen sich beim Kochen.
Also ganz männlich, kann man da sagen?
Kann man sagen.
Nun ist es ja so, dass wir haben von der etwas asexuellen Miss Marple gesprochen. Den Typ gibt's ja immer noch, aber da kommen wir etwas in die weite Welt hinaus. Den Typ der Frau, die jetzt überhaupt nicht so tough und so ist, sondern eher sehr beleibt und sich einen jungen, hochattraktiven Ermittler an ihrer Seite erlaubt. Auch nochmal eine Variante.
Auch da sieht man, dass sich wirklich etwas geändert hat im Geschlechtergefüge. Man weiß ja von attraktiven, also für junge Frauen attraktive ältere Männer, die ebenso attraktiv sind, weil sie Macht haben, Geld haben. Und heute sind das jetzt eben die älteren Frauen, die Macht haben, Geld haben und sich so einen jungen Liebhaber leisten können und attraktiv sind für junge Männer. Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel von Bella Block, also der Filmfassung, schon in der ersten Episode gibt es eine Szene, wo sie geehrt wird, ein Dienstaltersgeschenk bekommt, und zwar schenken ihr die Kollegen eine Angelrute, damit auch mal einer anbeißt bei dieser alten Schachtel, und sie ganz souverän sagt dann, da kann ich ja nur hoffen, dass niemand von euch vorbeischwimmt, und in der nächsten Szene sieht man sie eben mit dem attraktivsten Jüngsten dieser Polizeikollegen beim Tête-à-tête.
Nun gibt es noch etwas in diesen Kriminalromanen, was vielleicht bei den Männern, wenn ich das jetzt von außen sagen darf, ich habe mich damit ja nicht wissenschaftlich beschäftigt, weniger vorkommt, nämlich das Reflektieren der eigenen Gewaltbereitschaft. Das machen die Frauen ja schon, die Ermittlerinnen.
Das ist wirklich ein konstitutives Merkmal. Also reflektieren auch über die eigene Gewaltbereitschaft, nicht nur Gewalt an und für sich problematisieren, sondern eben auch merken, Moment, ich wäre tatsächlich fähig, jemanden umzubringen. Und auch da habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt von Lauren Wright Douglas aus dem Krimi Artemis Töchter, ein sogenannter Lesben-Krimi des Ariadne Verlags, des Argument Verlags. Mittlerweile zitterte ich vor Wut. Zu meinem Entsetzen hörte ich mich den Hahn meines Revolvers spannen. Meine Hand schien irgendwem anders zu gehören. Wie in Trance sah ich den Daumen dieser Hand am Hahn, wie sich der Zeigefinger bewegte, um den Abzug zu ziehen. Und während ich zusah, spürte ich ein finsteres, schadenfrohes Glucksen, ein stummes, schwarzes Lachen in mir aufsteigen und hörte eine Stimme zetern, bring ihn um, drück ihn ab, blas dem kleinen Dreckskerl das Gehirn zum anderen Ohr raus, er verdient es, tu der Welt einen Gefallen, leg den Schweinehund um, niemand wird es erfahren, leg ihn um, leg ihn um, leg ihn um. Blut- und wasserschwitzend betete ich für die Kraft, nicht abzudrücken. Man muss hier vielleicht noch präzisieren, es handelt sich hier um einen Vergewaltiger, der mehrere Frauen getötet hat. Und das motiviert quasi diesen Ausbruch an Gewalt. Aber sie bringt ihn nicht um. Sie drückt nicht ab, das ist ganz wichtig.
Also wenn Sie schon sagen, auch Vergewaltiger, dann geht es ja auch darum, dass in diesen Krimis ganz allgemein ja auch oft Männer etwas Schlimmes mit Frauen machen. Das ist ja auch so ein Thema.
Das ist vor allem in den frühen Texten ein Thema, das ändert sich dann aber mit der Zeit. Also durchaus auch Frauen sind Bösewichte. Aber am Anfang dieser Bewegung sind das ganz typische Handlungsplots, eben Männer, die Kinder missbrauchen, Frauen vergewaltigen, schlagen.
Brigitte Frizzoni, Sie lesen gerne Krimis, auch nicht wissenschaftlich, nehme ich an?
Absolut.
Und was mich noch interessiert, also früher haben ja Frauen unter Männernamen publiziert, ihre Kriminalromane. Oder eben, wie Sie ja zu Beginn ein Beispiel hatten, so getan, als sei eigentlich ein Mann der Ermittler, aber eigentlich war es eine Frau, um sich durchsetzen zu können. Was zeichnet sich da eigentlich ab? Bleibt, also, dass jetzt Frauen unter Frauennamen publizieren, ist klar. Aber man könnte ja rein theoretisch auch denken, dass, ja, sich die Männer da auch ganz gern jetzt ran kletschen.
Da sind Sie auf einer ganz heißen Spur. Es kursierte teilweise sogar das Bonmot, Frau sollte man sein unter männlichen Krimi-Autoren, weil sich eben herumsprach, dass Verleger jetzt vor allem auf der Suche nach Autorinnen mit weiblichen Ermittlern sind. Und es gibt durchaus männliche Autoren, die nun unter weiblichen Pseudonym veröffentlichen.
Das ist ja eine ganz besondere Entwicklung, wie es weitergeht. Wir wissen es nicht, aber jedenfalls Ihnen danke ich, Brigitte Frizzone, für diesen Einblick in die weiblichen Kriminalromane.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.